ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Lassen Sie uns über Leistung sprechen. Nicht über Leistungsdruck. Den gibt's natürlich. In der Schule, bei der Arbeit, selbst in der Freizeit. Aber etwas zu leisten kann richtig gut sein für uns.
Es gibt uns das Gefühl, wertvoll zu sein, etwas zu können und uns selbst helfen zu können im Leben.
Dabei vergeht die Zeit oft sogar wie im Flug.
Ich habe ja immer meine Standardstrecken, die ich da fahre. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin verloren gegangen, weil ich gar nicht mehr weiß, in welchem Dorf ich gerade bin. Dann bin ich so mit mir im Reinen.
Doch nicht allen fällt es leicht, sich auf anstrengende Abenteuer einzulassen. Psychologen untersuchen deshalb, woher die Bereitschaft dazu kommt und wie sie gefördert werden kann.
Raus aus der Komfortzone. Warum sich Anstrengung lohnt. Von Lukas Sumpfleth.
Anstrengung braucht man immer dann, wenn man mit einer Schwierigkeit konfrontiert ist.
Veronika Job ist Professorin für Motivationspsychologie an der Uni Wien.
Dann wird es anstrengend. Dann müssen wir vielleicht körperliche Anstrengung mobilisieren oder auch fokussierter über etwas nachdenken.
Lösen wir ein Rätsel, besteigen einen Berg oder lernen ein Musikinstrument, ist das eine Leistung. Sich anzustrengen ist das Mittel, um diese zu vollbringen. Eigentlich eine tolle Sache. Für viele Menschen hat das jedoch einen negativen Beigeschmack.
Es gibt auf jeden Fall im Alltagsverständnis bei vielen Personen die Grundeinstellung, dass Anstrengung einfach etwas Negatives ist und dass man Anstrengung in der Arbeit braucht, bei Dingen, die man eben nicht gerne tut und bei Dingen, die man gerne tut, die gehen dann einfach auch anstrengungslos.
Aber was ist so schlimm daran, wenn wir mal eine Aufgabe oder Situation anstrengend finden? Im Moment scheint sich der Gedanke in unserer Gesellschaft auszubreiten, Leistung sei etwas Schlechtes oder weniger Lohnenswertes und daher zu vermeiden. Das findet der Psychiater Professor Volker Busch schade.
Wir beobachten tatsächlich derzeit eine negative Konnotierung des Begriffs Leistung und ich halte das persönlich, und ich spreche hier nicht politisch, sondern rein aus der Argumentatorik eines Psychiaters, für eine absolute Fehlrichtung, in die wir laufen. Denn Leistung hat etwas sehr, sehr Positives.
Volker Busch ist Facharzt für Neurologie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet eine Forschungsgruppe für psychosozialen Stress an der Uni Regensburg. Leistungsanforderungen können zwar erdrückend sein, weiß auch er, aber psychologisch lohne es sich, etwas zu leisten.
Und sei es nur eine bestandene Prüfung, ein Sportwettkampf oder sei es beim Flirten erfolgreich zu sein im Club. Ja, es ist egal, ob um welche Dinge es geht, privat wie beruflich. Aber vor uns steht eine Herausforderung und die erfordert eine Leistung. Und im Anschluss sind wir stolz, wenn wir es geschafft haben.
Über diese positiven Aspekte werde zu selten geredet, meint der Psychiater. Dasselbe gelte beim Thema Stress. In sozialen Medien würden selbsternannte Experten darüber falsch berichten und so Ängste schüren. Das sei problematisch.
Wir wissen heute aus der Forschung, dass Menschen, die sehr, sehr starke Angst entwickeln vor den Folgen von Stress, sich genau in die Situation begeben, die sie befürchten, also im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Menschen, die also Sorge haben, dass ihr Beruf sie krank macht, macht sie auch krank.
Stress wird erst dann gefährlich, wenn Menschen ihm für längere Zeit ohnmächtig ausgesetzt sind. Tritt er situativ auf, ist er nützlich. Unser Gehirn wird aktiviert, das Herz-Kreislauf-System kommt in Schwung, der Körper begibt sich in den Leistungsmodus. Fight or flight, Kampf oder Flucht. Dadurch können wir Herausforderungen im Leben überhaupt erst bewältigen.
Ich würde mir wünschen, wir würden in den Schulen und auch bei Social Media jungen Menschen wieder mehr von dem Leistungsglück erzählen, dass in der Anstrengung eine ganz süße Portion Glück besteht.
Ja, und hier ist die Schulsternwarte.
Neuenhagen bei Berlin. Im Einstein-Gymnasium betritt Anna-Maria Weiß einen für eine Schule ungewöhnlichen Ort, eine Sternwarte.
Also das große Schwarze ist das Kleinwerf CDK, ein großes Spiegelteleskop mit 17 Zoll Spiegel. Das habe ich auch verwendet, um Exoplaneten zu erforschen.
Anna-Maria Weiß ist 18 Jahre alt und hat 2024 ihr Abi gemacht. Ihre Begeisterung für die Erforschung des Weltalls begann in der 9. Klasse im Astronomieunterricht. Seitdem beobachtet sie in ihrer Freizeit ferne Planeten. Dabei ist ihr Erstaunliches gelungen. Sie hat einen Exoplaneten entdeckt.
Also der Exoplanet hat einen Radius von 2,3 Jupiterradien, aber nur eine Masse von 1,3 Jupitermassen. Also ist der Radius im Verhältnis zur Masse sehr groß, somit hat er eine geringe Dichte.
Wer das herausfinden will, blickt allerdings seltener in die Sterne als auf den Computerbildschirm. Für ihr Projekt hat sie neben dem Abi viele Nachmittage damit zugebracht, Beobachtungsdaten auszuwerten. Ihre Freunde und ihr Pferd seien dabei zwar nicht zu kurz gekommen, versichert sie, aber arbeitsintensiv sei das Projekt schon gewesen.
Aber ich hatte immer Spaß dabei, deswegen habe ich es gar nicht so als große Hürde oder Herausforderung gesehen, sondern eher als so ein Ding nebenbei, was halt einfach einem Freude bereitet.
In die Daten versunken, verging die Zeit an manchen Tagen wie im Flug, erzählt sie. Die Bereitschaft, sich derart reinzuhängen, war bei Anna-Maria Weiß aber nicht immer vorhanden.
Ich hatte halt vorher meinen Zweierschnitt, war glücklich damit, habe in meiner Freizeit eher weniger für die Schule gemacht. Es war einfach, ich war eine durchschnittliche Schülerin. Und mit diesem Forschungsprojekt habe ich so richtig diesen Ehrgeiz erweckt, dass ich was erreichen möchte. Und dann guckt man halt auch gleichzeitig Mathematik und Physik, die sind ja auch total wichtig dafür. Dann macht man da auch mehr und dann, wenn man das schon macht, dann kann man ja auch die anderen Fächer gut durchziehen.
Durch ihr Hobby hat die junge Frau nicht nur entdeckt, dass es sich lohnt, sich anzustrengen und für die Schule zu büffeln, sondern auch ihren Berufswunsch gefunden. Seit Oktober 2024 studiert sie in Potsdam Physik. Danach sollen ein Master in Astrophysik und vielleicht eine Doktorarbeit folgen. Nebenbei veröffentlicht sie am Leibniz-Institut für Astrophysik ihre Entdeckung. Kognitive Anstrengung? Nimmt sie in Kauf, um ihr Ziel zu erreichen. Kognitive Anstrengungen, also das Nachdenken und Herumkauen auf einem Problem, kann Freude bereiten. Viele Menschen verbringen ihre Freizeit gerne mit kniffligen Rätseln, fordern sich im Schach heraus, spielen zeitaufwendige Videospiele oder lösen technische Probleme im Alltag und merken dabei oft gar nicht, dass sie sich anstrengen.
Aus diesem Grund wollten wir zeigen, dass es bestimmte Bedingungen gibt, unter denen Menschen lernen können, Anstrengung aufzusuchen, selbst dann, wenn sie für diese Anstrengung nicht extra Belohnung bekommen.
Die Psychologin Veronika Job erforscht an der Uni Wien, wie Menschen ihre Ziele erreichen können. Dabei ist ihr aufgefallen, dass sich manche lieber anstrengen als andere. Unter anderem liegt das an unserer Persönlichkeit. In Deutschland untersuchte das eine Studie bei 4000 Oberstufenschülern und Schülerinnen. Wer gewissenhaft ist, ist demnach eher bereit, sich für schulische und akademische Erfolge anzustrengen. Ähnliche Studien gibt es auch für körperliche Anstrengungen. So tendieren gewissenhafte, neugierige und extrovertierte Charaktere dazu, sportlich aktiver zu sein als andere. Veronika Job hat andere Studien gemacht.
Aus unserer eher sozialpsychologischen Perspektive interessieren wir uns eher für die auch veränderbaren Aspekte, für die situativen Aspekte, für die Lerngeschichte, wie bestimmte Kontexte einen beeinflussen.
Zum Beispiel kulturelle Einflüsse, wie die protestantische Arbeitsethik, die harte Arbeit und Fleiß als wertvoll erachtet. Dass diese unser Verhältnis zur Arbeit bis heute prägt, geht auf den Soziologen Max Weber zurück. Er suchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach einer Erklärung dafür, warum unsere Gesellschaft nach Wachstum strebt, anstatt gemütlich die Füße hochzulegen, und fand sie in der protestantischen Weltanschauung.
Die protestantische Arbeitsethik, die hat eine sehr starke moralische Verankerung in der Anstrengung. Gar nicht unbedingt positiv im Sinne von, es bringt Spaß, es ist etwas Belohnendes, etwas Gutes, also etwas Angenehmes für mich, sondern es ist moralisch wichtig und moralisch wertvoll.
Deshalb gibt es gerade unter religiösen Menschen etliche, die auch anstrengende Aufgaben und belastende Ehrenämter übernehmen, weil sie es sinnvoll finden, einem höheren Zweck dienlich, weil für sie gute Taten zählen. In ihrer Forschung geht es Psychologin Veronika Job aber um etwas anderes.
Wir messen nicht, ist es moralisch gut, sich anzustrengen, oder ist es etwas moralisch Verwerfliches, faul zu sein, sondern wir messen eigentlich, ob Personen sagen, dass sie sich gerne anstrengen, dass hier tatsächlich auch auf dieser Erlebensebene, auf dieser, man könnte sagen, hedonistischen Ebene, eine positive Qualität mit Anstrengung einhergehen kann.
Zusammen mit Forschenden der Uni Dresden hat sie dazu 2022 eine Studie im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht. Diese bestand aus mehreren Phasen und wurde zunächst mit 121 Studierenden einer deutschen Universität durchgeführt. Diese mussten in der ersten Phase verschiedene Schwierigkeitsstufen einer Matheaufgabe bearbeiten. Wie sehr sie sich dabei anstrengten, maßen die Forscher an Blutdruck und Herzrate. Anschließend verteilten sie eine Prämie. Diejenigen, die sich mehr angestrengt hatten, erhielten eine höhere als diejenigen, die es ruhiger hatten angehen lassen. Die Forscher wiederholten das Schema mehrmals, sodass die Studierenden lernten, dass auf Anstrengung Belohnung folgt.
Der wichtige Schritt war nun der, dass es eine Transferphase gab, in der keine Belohnung mehr versprochen wurde. Und das war dann die kritische Phase, in der wir dann gemessen haben, welche Schwierigkeit sie wählen werden.
Es zeigte sich, dass diejenigen, die zuvor für ihre Anstrengung belohnt worden waren, anschließend aus freien Stücken schwierigere Aufgaben auswählten als Probanden einer Vergleichsgruppe, in der die Prämien zufällig verteilt wurden. Das bestätigte sich, als die Forscher das Vorgehen in einem Online-Experiment mit knapp 1500 Testpersonen wiederholten. Ein Hinweis darauf, dass Menschen, die gelernt haben, dass Anstrengung etwas Positives ist, sich auch im Nachhinein ohne äußere Belohnung gerne anstrengen. Sie erleben die kognitive Anstrengung selbst als lohnenswert. Das erinnert an die junge Planetenforscherin Anna-Maria Weiß und ist ein Ergebnis, das Lehrkräfte im Umgang mit ihren Schülern anwenden könnten.
Also in Schulkontexten gerade dann, wenn viel mit Noten operiert wird, viel mit Vergleich zwischen Schülern operiert wird, kann es durchaus sein, dass Kontexte entstehen, in denen eben nicht eine positive Kontingenz zwischen Anstrengung und Belohnung besteht, sondern sogar das Gegenteil. Wenn wir nur leistungsbedingt belohnen, kann es häufig sein, dass gerade die Schüler, die sich sehr stark angestrengt haben, weil sie eben noch nicht über diese Kompetenzen verfügen, häufiger auch frustriert werden und merken, boah, in anstrengenden Fächern, da bekomme ich die schlechten Noten.
Es wäre sinnvoll, nicht nur das Ergebnis, sondern auch die dahinterstehende Anstrengung zu bewerten. Um das Leistungsprinzip abzuschwächen, haben Schulen das jahrzehntealte Konzept der Bundesjugendspiele geändert. Ein Wettbewerb, bei dem sich Schülerinnen und Schüler im Sport messen. Seit dem Schuljahr 2023/24 werden die Leistungen bis zur 4. Klasse nun in Zonen gemessen, anstatt Sekunden oder Zentimeter genau. Kritiker dieser Änderung bemängeln, dass den Kindern vermittelt würde, dass sich Leistung nicht lohnt. Marie-Ottilie Frenkel ist Professorin für Sportpsychologie an der Hochschule Furtwangen und war lange als Lehrerin tätig. Sie kennt die Diskussion und findet es wichtig, Leistung sichtbar zu machen. Entscheidend sei aber nicht, wie sie gemessen wird, sondern dass bei den Kindern der Spaß an Bewegung geweckt wird.
Wichtig ist, wie der Sportlehrer, die Sportlehrerin die Rahmenbedingungen strickt, um zu ermöglichen, dass jeder Einzelne sich gute Ziele setzt, Ziele, die realistisch sind, die zu den momentanen Fähigkeiten und Fertigkeiten passen und es dann möglichst vielen ermöglicht, mit Erfolg im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Fortschritte zu machen.
Um zu Anstrengungen zu ermutigen, sind Lob und Anerkennung wichtig.
Ich finde es auch immer wichtig, dass es von den anderen gesehen wird, dass man sich angestrengt hat, dass man sich eingebracht hat über die Maße und dass es auch gewürdigt wird, weil wir Menschen einfach soziale Wesen sind und nicht einfach für uns allein als Einsiedler leben.
So könnten die Kinder schon in jungen Jahren lernen, dass Anstrengung nicht nur Angst, sondern Freude bedeutet. Wer das versteht, lebt oft zufriedener. Das zeigt eine Studie aus dem Jahr 2021, für die Forschende eine seit 1984 laufende Langzeitbefragung von 20.000 deutschen Haushalten ausgewertet haben. Demnach gilt, je öfter wir uns bewegen, also körperlich anstrengen, desto größer der Effekt auf unsere Lebenszufriedenheit. Der positive Effekt von Sport sei sogar fast doppelt so stark wie der einer Eheschließung und besonders groß bei Menschen in jungem und hohem Alter.
So, Achtung, hier wird's ein bisschen knifflig.
Der Berliner Grunewald an einem frühen Sommerabend. Der Reporter begleitet Klaus-Henning Schulke beim Training. Der ist 58 Jahre alt und Bauingenieur.
Hier durch den Wald auch immer meine Route am Morgen und dann hat man schon mal ein bisschen Sauerstoff getankt und das Herz geht auf im Grün hier.
Den Grunewald kennt Schulke in- und auswendig. Er fährt hier morgens und abends, wenn möglich, 365 Tage im Jahr. Denn das Training braucht er. Am 24. Juni ist er beim Race Across America ins Ziel gefahren. Laut Veranstaltern das anstrengendste Radrennen der Welt.
Das kann ich aber auch bestätigen. Es ist ein brutal hartes Rennen, weil der Modus folgendermaßen ist. Man startet am Pazifik in Oceanside und dann hat man genau 288 Stunden, sprich 12 Tage Zeit, am Atlantik anzukommen. Und das geht nur, wenn du eben dir die Zeit so einteilst, dass du ganz wenig schläfst und fast 20 Stunden am Tag eben auf dem Rad sitzt.
Eine unglaubliche Herausforderung, erzählt er nach dem Training auf einem Steg am Berliner Wannsee. Wer sie bestehen will, muss nicht nur hart trainieren, sondern viel vorbereiten und in Reise und Material investieren. Die wenigsten würden sich das freiwillig antun. Schulke macht das gern.
Der größte Stress war in der Vorbereitungszeit mit der Organisation. Und wenn du dann am Start bist oder wenn ich dann am Start stehe, dann fällt eben ganz, ganz viel Stress von mir. Was so ein bisschen den Reiz ausmacht, ist eben, dass du in neue Grenzbereiche kommst, die du noch nicht so vorhersagen kannst. Das stresst mich aber gar nicht so sehr, sondern da bin ich eben gespannt, wie ich reagiere, wie mein Körper reagiert.
Was treibt Menschen bloß dazu, sich derart anzustrengen? Marie-Ottilie Frenkel hat Studien mit Extremsportlern durchgeführt und untersucht, warum sich Basejumper oder Ultraläuferinnen in extreme Situationen begeben und wie sie darin reagieren. Sie räumt als erstes mit einem Vorurteil auf.
Ein weit verbreitetes Klischee ist, dass solche Menschen, die Extremsport ausführen, in der Regel jung und männlich sind und ziemlich egoistisch, sogenannte Adrenalin-Junkies, nur um den nächsten Kick zu kriegen, relativ hirnlos sich in irgendwelche sportlichen Aktivitäten, die extrem sind, stürzen.
Studien würden das nicht stützen, erklärt sie. Denn wer öfter als einmal von einer Klippe springen will, muss präzise und akribisch vorgehen. Was ich aber zeige, ist, dass bei vielen Extremsportlern ein Persönlichkeitsmerkmal stark ausgeprägt ist. Es heißt Sensation Seeking und meint die Suche nach abwechslungsreichen und intensiven, oft sogar lebensgefährlichen Erlebnissen. In extremen Situationen fühlen sich solche Menschen zwar unter Hochdruck, geben ihm aber ein positives Etikett.
Also sie nehmen diese potenziell gefährliche Situation als belohnend wahr und die Konsequenz ist, dass sie mit der Situation wirksamer umgehen. Wir wissen aus Studien auch, dass sie mehr Dopamin und mehr Glückshormone ausschütten und auch das Stresshormon Norepinephrin. Und das bringt sie dazu, verstärkt immer wieder solche Situationen aufzusuchen, weil sie daraus eine Belohnung für sich ziehen.
Bei Extremsportarten sei das von Vorteil. Aber auch für weniger intensive Alltagssituationen ließe sich von solchen Menschen lernen, meint die Sportpsychologin. Viele Extremsportler seien sehr achtsam, wüssten, was sie vom Leben wollen und treffen bewusste Entscheidungen. Am Wannsee in Berlin ist Klaus-Henning Schulke ins Nachdenken geraten. Woher seine Affinität zum Ausdauersport kommt, hat er sich selbst oft gefragt. Großes Talent für Sport besitze er jedenfalls nicht. Dafür einen starken Willen, meint er. Und wie viele Extremsportler vertritt er starke Werte. Auf seiner Website heißt es: Zeige dir selbst, du kannst alles erreichen. Denn auf jede Anstrengung folgt eine große Freude.
Und das sind eben tatsächlich so einige der Punkte, die mir da eben helfen zum Glücklichsein.
Ins Ziel zu fahren sei nicht das Entscheidende.
Im Ziel anzukommen ist ein geiler Moment. Aber eben die ganzen Schwierigkeiten erstmal aus dem Weg zu räumen, das ist für mich unglaublich wichtig und toll. Und eben die ganzen neuen Momente, die ich erlebe und die ich auch lösen muss.
Der Weg ist das Ziel. Für Klaus-Henning Schulke scheint diese Lebensweisheit zu gelten. Und auch aus psychologischer Sicht ist da was dran. Hinter dem, was Radsportler Schulke beschreibt, steckt das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Ein wichtiger Effekt von Leistung und Anstrengung, erklärt Facharzt Volker Busch.
Und diese lernt man aber eben nicht, indem man sich Videos auf Instagram anguckt oder Reels von irgendwelchen Influencern, sondern durch Lebenserfahrungen, die man macht da draußen, dass man sie bewältigt, dass man Leistung bringt. Es gibt Philosophen, die sprechen von Glück durch Anstrengung.
Glück durch Anstrengung. Davon berichten auch Menschen, die sich im Alltag einer neuen Herausforderung stellen. Zum ersten Mal selbst Holz spalten, einen Kraulkuss machen, das Abi in der Abendschule nachholen. Doch lässt sich dieses Glück dort erfahren, wo die Leistung erwartet wird? Bei der Arbeit? Ja, sagt der Wirtschaftspsychologe Ingo Hamm von der Hochschule Darmstadt. Er hat im Mai 2024 ein Buch veröffentlicht, für das er sich mit Arbeitszufriedenheit und Motivation beschäftigt hat. Es heißt »Lust auf Leistung – Wie wir Arbeit wieder lieben lernen«.
Ich glaube, wir haben da sehr viel Dysfunktionalitäten in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber auch Motivationsprobleme. Und das ist mein ganz, ganz großes Thema, auch mit dem Buch. Ja? Und es geht nicht einfach nur um schneller, höher, weiter. Das bloß nicht. Also das ist wirklich keine Predigt im Sinne des Neokapitalismus, sondern tatsächlich das Ansprechen von Motivation.
Auch am Arbeitsplatz müsse sich Anstrengung nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch lohnen. Denn im Grunde wollen die meisten Menschen etwas leisten. Das belegt eine Umfrage, die das Bewerbungsportal Softgarden im Jahr 2023 durchgeführt hat. Dabei wurden mehr als 3.500 Jobbewerber befragt, ob sie nach einem Lottogewinn noch arbeiten gehen würden. Das Ergebnis? 85% bejahten die Frage. Obwohl die Leistungsbereitschaft vorhanden ist, sei die Freude am Arbeitsplatz heute oft verloren gegangen, bedauert Ingo Hamm. Vor allem digitale Schreibtischjobs werden als wenig sinnhaft erlebt.
Da fragen wir uns dann schon, was ist denn überhaupt dabei herausgekommen? Ne? Aus lauter kleinen Teilaufgaben, aus Projektmanagement, aus vielen, vielen Diskussionen, die ja Menschen in Vielzahl von Meetings ja auch als sinnlos erleben. Das heißt, diese Wirksamkeit geht da wieder verloren.
Im Handwerk hingegen, wo Tätigkeiten greifbarer sind, erleben viele ihren Beruf als sinnstiftender. Arbeitgeber sollten sich daher überlegen, wie sie ihren Angestellten konkretere Erfahrungen ermöglichen können, so der Wirtschaftsexperte. Denn Erfüllung bei der Arbeit liege nicht immer darin, dass diese einem höheren Zweck dient und die Welt zu einem besseren Ort macht. Erfüllung liege auch in der Tätigkeit selbst, findet Ingo Hamm. Natürlich wolle niemand einen Bullshit-Job machen, sondern Wertschätzung erfahren und ein anständiges Gehalt bekommen.
Aber im Sinne des Tuns, der Selbstwirksamkeit, geht es darum, anzufangen, etwas zu wirken, etwas zu bewirken. Ich glaube, dann kommt diese große Kraft des Tuns, die uns dann tatsächlich dazu bringt, etwas Positives, grundlegend Positives zu erleben.
Die Leistungslust entstehe dann, wenn wir unsere Kompetenzen dabei schrittweise ausbauen.
Ich muss selber mir kleine, immer wieder erreichbare, aber mittelschwere Herausforderungen suchen, um immer wieder über mich hinauszuwachsen. Denn in diesem in sich über sich hinauswachsen, dadurch entsteht psychologisch das ungemein tiefe und starke Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Deshalb ist es wichtig herauszufinden, wobei wir uns gerne anstrengen. Sich aufzuraffen ist nicht immer leicht, sowohl bei der Arbeit als auch nach Feierabend. An betrübten Tagen fällt es den meisten schwerer, von der Couch hochzukommen, als an glücklichen. Volker Busch hat im Februar 2024 ein Buch darüber geschrieben. Es heißt »Kopf hoch – mental, gesund und stark in herausfordernden Zeiten«. Es richte sich nicht an Personen mit klinischen Krankheitsbildern, erklärt er, sondern an alle, die aufgrund persönlicher oder weltpolitischer Ungewissheiten die Leichtigkeit im Leben verlieren und sich zurückziehen. Denn um diesen Ungewissheiten zu begegnen, sei Rückzug in die Komfortzone der falsche Weg.
Wenn wir uns zu viel Sicherheit um uns herum organisieren, fühlen wir uns zwar wohl, aber es macht uns auch so ein bisschen bräsig und passiv, weil wir dann vertrauen darauf, dass alles gut geht. Ne? Überall Kissen und Komfortzonen um uns herum machen uns nicht besonders vorsichtig. Es kann sehr gefährlich sein.
In einer eher unsicheren Situation sind wir hingegen aufmerksamer und denken präziser. Das zeigen Studien, die mit Radfahrern durchgeführt werden. Mit Helm fahren sie meist schneller und unvorsichtiger als ohne. In einem Experiment blieb der Effekt selbst beim Kartenspielen bestehen. Wer dabei einen Helm trug, spielte oft riskanter.
Das soll kein Statement sein, dass Fahrradhelme unsinnig sind. Dieser Meinung bin ich nicht. Aber es zeigt etwas typisch Psychologisches. Wenn wir weniger automatische Sicherheit haben, schalten wir unseren Krips ein.
Volker Busch empfiehlt deshalb, raus aus der Komfortzone, kleine Anstrengungen wagen und Unbekanntes aufsuchen. Das mache stark für schlechte Zeiten. Möglichkeiten dazu gibt es viele.
So, hier kommen wir in unseren wunderschönen großen Garten.
Hamburg. Wie man sieht, im Kinderhospiz Sternenbrücke werden Kinder gepflegt, die eine lebensverkürzende Krankheit haben. Anders als im Erwachsenenhospiz kommen sie hier regelmäßig zu Besuch, bis sie irgendwann in die letzte Lebensphase eintreten und bleiben, um zu sterben. Seit 2022 ist der 66-jährige Arthur Behnke Teil des Pflegeteams und betreut die Kinder. Er hat sich schon häufig engagiert, aber dieses Ehrenamt sei anfangs besonders herausfordernd gewesen, erinnert er sich.
Na, da hatte ich dann auch zwei kleine Mädchen. Ich glaube, eins ist mittlerweile auch verstorben und das geht einem dann schon wirklich sehr nahe.
Behnke findet die Arbeit der Sternenbrücke wichtig und möchte helfen. Inzwischen sei er gut angekommen, erzählt er. Durch die Arbeit mit den jungen Gästen habe er sogar einiges gelernt. So war er früher sehr ungeduldig. Heute ist es anders.
Wenn man einem Gast das Essen anreicht, das dauert dann eben schon mal. Ne? Das kann dann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Und ja, da muss man einfach geduldig sein und auch ruhig werden. Und ich habe auch gelernt, dass ich immer wieder sehe, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Und wenn ich dann mal Kopfschmerzen habe, gut, dann habe ich eben mal Kopfschmerzen und die sind am nächsten Tag auch wieder weg.
Für seine Tätigkeit erhält er viel Anerkennung. Ehrenamtliche werden im Kinderhospiz dringend benötigt. Doch die wenigsten können sich diese Tätigkeit vorstellen, nicht nur aus Zeitgründen. Wenn Arthur Behnke im Bekanntenkreis erzählt, wo er sich engagiert, blocken viele ab. Aus Angst vor der emotionalen Belastung. Er findet das schade.
Man muss es einfach ausprobieren und alle Bedenken erstmal beiseite sein lassen und eben auch von vornherein sagen, okay, Leute, hört zu, ich möchte gerne was machen, aber seid mir nicht böse, wenn ich das nicht machen kann, wenn es sich dann im Endeffekt anders darstellt, als ich es mir vorgestellt habe.
Doch wer die Sternenbrücke einmal miterlebt hat, wird bleiben, glaubt Arthur Behnke. Ihm gebe sie heute nämlich mehr zurück, als sie von ihm fordert.
Das ist so eine tolle Atmosphäre hier mit den Pflegekräften, mit den Eltern. Und die freuen sich auch, wenn sie mich mal wiedersehen zum zweiten oder dritten Mal. Und man nimmt sich in den Arm und freut sich. Also so viel Herzlichkeit, wie hier ist, ich weiß nicht, wo es sowas nochmal gibt.
Ob beim extremen Radrennen oder der Begegnung mit sterbenden Kindern, beim täglichen Sport oder bei kognitiven Leistungen. Was uns motiviert, die Komfortzone zu verlassen, kann ganz verschieden sein. Neben Veranlagungen und äußeren Anreizen wie Lob oder Anerkennung gehören persönliche Ziele dazu. Zwar geht es wie so oft darum, die richtige Balance im Leben zu finden, doch der nächsten Anstrengung lockerer zu begegnen, könnte sich auszahlen. Denn in ihr scheint tatsächlich eine süße Portion Glück zu liegen.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wieso hören wir bei Liebeskummer eigentlich traurige Musik? Macht's das nicht schlimmer? Und wie macht Musik uns high? Im Podcast Fühlst du's? Was Musik mit uns macht, geht's genau um diese und viele weitere Fragen. Ein Podcast, der tief in die Welt der Musik eintaucht und erforscht, wie sie unsere Emotionen, unsere Gedanken und am Ende unser ganzes Leben beeinflusst. Lena Hofbauer und Jörg Lengersdorf sind Musikredakteure bei SWR Kultur und sprechen in jeder Folge mit Musikerinnen, Psychologen und Musikliebhabenden, um rauszufinden, was Musik mit uns in einer bestimmten Gefühlslage macht und wieso sie uns hilft, die jeweilige Emotion zu begreifen. Die erste Staffel Fühlst du's findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link und die Playlist zur Folge findet ihr in den Shownotes.